Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 10. Juli 2020. Und 25 gestern Abend live und ab heute in der Endlosschlaufe der Wiederholung der Weltwoche Daily Livestream. Hochinteressant, tausende von Zuschauern, viele Teilnehmer und gerade auch aus Deutschland haben sich einige Zuschauer zugeschaltet. Wir haben viele interessante Themen besprechen können. Unter anderem wurde ich gefragt, ob das schöne Bundesland Sachsen der Schweizerischen Eidgenossenschaft beitreten könnte. Theoretisch ist das denkbar, aber liebe Sachsen, bleibt in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik braucht euch. Ihr seid ein wichtiger Teil des freiheitlichen Rückgrates des deutschen Staates. Und wenn jetzt alle guten Deutschen plötzlich der Schweiz beitreten möchten oder in die Schweiz fliehen möchten, ja, wer kümmert sich dann am Schluss noch um Deutschland? Nein, also solche Flausen will ich da den Sachsen austreiben. Wobei, es war ironisch, es war ein bisschen scherzhaft gemeint, aber eine interessante Diskussion. Und das führte uns dann an den Punkt, über die wechselseitigen Missverständnisse zu sprechen. Es ist doch einfach ein Jammer, dass man in Deutschland irgendwie nicht in der Lage zu sein scheint, zumindest politisch nicht in der Lage zu sein scheint, diese Gegensätze und die kognitiven Dissonanzen und Differenzen zwischen den Landesteilen zu überbrücken. Das geht doch einfach nicht, wenn die Westdeutschen Ostdeutschland abschreiben. Machen sie ja auch nicht. Das sind die Medien und Teile der Politik, die hier Öl ins Feuer gießen. Es braucht Politiker der Versöhnung. Und ein Zuschauer hat in diesem Zusammenhang an Willy Brandt erinnert. Übrigens ein Zuschauer, der in der alten DDR aufgewachsen ist, hat gesagt, Willy Brandt, das war so ein Mann, der eben nach Westen und nach Osten die Fühler ausstrecken konnte. Das war ein Versöhnungspolitiker. Heute habe es davon zu wenig in der deutschen bundesrepublikanischen Politalltäglichkeit. Und wenn Sie die Haushaltsdebatte des gestrigen Tags angeschaut haben, da ist sie auch wieder hoch her zugegangen. Wir werden das im Verlauf dieser Sendung dann auch noch besprechen. Weitere Themen des Livestreams: islamische Gangs an Schweizer Schulen, unglaubliche Missstände, das kennen Sie auch aus der Bundesrepublik. Und die Frage, die man sich hier stellen muss, provokativ natürlich, eine Tabufrage, aber man muss hier eben auch die Tabus wegräumen, diese Sichtblockaden, man muss ehrlich über die Dinge reden. Wie viel Islam verkraftet die Schweiz? Wie viel Islam verkraftet die Bundesrepublik Deutschland? Und das ist nicht einfach nur ein Thema des Islamismus, sondern es geht hier um zum Teil wirklich unverträgliche Konzeptionen der Weltbetrachtung. Und das sind die Beispiele, die wir gestern gehört haben. Eine Lehrerin hat das sehr eindringlich erzählt, dass eben die islamischen Schüler in ihrer Klasse, die sind nicht bereit, die christlich geprägte Kultur zu akzeptieren. Das kommt dann also zu regelrechten Verweigerungen, zu Aufständen, zu Widerständen, wenn zum Beispiel Filme gezeigt werden oder wenn man im Zusammenhang mit christlichen Feiertagen etwas bastelt. Das wird da abgelehnt und sehr stark auch Druck werde gemacht von Seiten der Eltern. Also hier zeigt sich, dass unsere tolerante, allzu tolerante Kultur auf eine Kultur der Intoleranz trifft. Zumindest ist das die Darstellung der Lehrerinnen an den Schulen. Und das geht nicht. Und wenn wir jetzt sehen, dass in der Schweiz ein Freibad, eine Badeanstalt in Pruntrut, Kanton Jura, dass die den Zugang für Ausländer sperrt im Freibad, weil Franzosen, aber Sie können sich vorstellen, um was für Franzosen es sich dabei gehandelt hat, einfach verhaltensauffällig wurden, sich überhaupt nicht an die Regeln halten wollten, dann sind das Alarmsignale. Und ich glaube aber, dass diese Badi, dieses Freibad in Pruntrut, im Moment zur berühmtesten Badeanstalt der westlichen Hemisphäre aufgestiegen ist. Und ich höre jetzt eher scherzeshalber, aber ich glaube auch sehr ernst, von vielen Freunden und Bekannten, du gib mir mal die Telefonnummer von diesen Bademeistern dort. Wir müssen auch bei uns schauen, dass wir hier diese Missstände in den Griff bekommen. Wenn Sie die Grenzen nicht mehr schützen, da müssen Sie anfangen, die Badeanstalten zu schützen. Wenn Sie aber die Badeanstalten schützen können, dann können Sie eben auch die Landesgrenzen schützen. So einfach ist das. Gegen die falsche Zuwanderung, großes Tabuthema gestern bei uns im Livestream. Wir werden das auch noch auskoppeln. Dann Thema Medienvielfalt, Medieneinfalt in der Bundesrepublik. Dazu habe ich ein paar persönliche Anmerkungen gemacht, woher das kommt. Und es gab noch eine sehr schöne Anregung zum Schluss aus Ostwestfalen. Ein Reinhard hat mir empfohlen, unbedingt eine Printausgabe für den deutschen Markt zu entwerfen. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme. Übrigens gibt es eine Ausgabe, eine Deutschland-Ausgabe, allerdings nicht Print, sondern wunderbar als E-Paper. Fast das gleiche Gefühl. Sie brauchen dazu einfach ein Handy oder ein iPad, einen Computer, da können Sie es am Bildschirm lesen. Aber klar, das Printgefühl ist speziell. Aber wir schauen mal, abonnieren Sie diese E-Paper-Ausgabe für den deutschen Markt, und je mehr Abonnenten ich dort finde, umso günstiger sind die Aussichten, dass ich dann mit einer Printausgabe nachdoppeln werde. Also ganz herzlichen Dank allen Teilnehmern, allen Zuschauern. Wir hatten Tausende von Zuschauern während der Live-Sendung. Vielen Dank auch an die Kollegen um Roman Zeller und Christian Angst, die hier einen reibungslosen Ablauf garantieren konnten. Ich freue mich schon auf den nächsten Austausch. Und was mich bei dieser Ausgabe speziell gefreut hat, ist, dass sehr viel auch Input, sehr viel Inhalt, sehr viel Anregungen und auch thematische Alltagsdarstellungen aus der Zuschauerschaft bei uns in der Sendung waren. Das öffnet natürlich dann auch die Augen. Die Printausgabe der Weltwoche, heute Donnerstag, erscheint sie in der Schweiz am 10. Juli mit einer Würdigung der Generation X, hier vertreten durch Elon Musk. Die Generation X hat alles hervorgebracht, was die Welt von heute ausmacht. Erfinder der Gegenwart. Fake News Bundesrat, glauben Sie dieser Regierung kein Wort? Also nicht nur die deutsche Regierung nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau, auch in der Schweiz wird geschummelt. Und Israel überschreitet alle roten Linien. Gaza-Krieg, UNO-Diplomat Philipp Lazzarini klagt an. Wir bringen alle Seiten der Medaille auch bei diesem hochumstrittenen Minenfeld eines Konflikts beim Gaza-Krieg. Weitere Themen. Wo Bauern sind, blüht die Natur. Eine Würdigung des Bauernstandes aus aktuellem Anlass. Dann der britisch-schweizerische Schriftsteller und Philosoph Alain de Botton mit einem Aufsatz: Ein guter Vater und seine Töchter. Wie man sich als Vater gegenüber seinen Töchtern zu verhalten hat, was die spezielle Chemie dieser Beziehungen ist. Philipp Lazzarini haben wir schon angesprochen. Israel überschreitet alle roten Linien. Dann Beat Kappeler, der eminente schweizerische Ökonom, Publizist und Kolumnist mit einer Mentalitätsgeschichte der amerikanischen Schuldenwirtschaft. Sehr interessant, wir haben darüber auch schon gesprochen. Die Russen kommen, Nachrichtendienst im Kampfmodus. Philipp Gut, der hier eine längst fällige kritische Auseinandersetzung mit den Angst- und Paranoia-Szenarien gegenüber einem russischen Einmarsch seitens der Geheimdienste, der Nachrichtendienste unternimmt. Das ist ja etwas, was Sie in Deutschland nie zu lesen bekommen oder fast nie. Kampfpanzer der Tierwelt, was macht den Honigdachs so stark? Ja, eben auch die Erfolgsmodelle aus der Natur interessieren in der Weltwoche. Oscar Lafontaine, zerstört Trump den Westen? Nein, sagt der Doyen der deutschen Linken. Sex und Macht in Amerika, der Fall von Sean P. Diddy Combs. Ozzy Osbourne, rührendes Adieu, eine Würdigung aus aktuellem Anlass. Ebenfalls Annabelle Junke, unsere Kolumnistin, Nachruf auf das Freibad. Die AfD hält Deutschland zusammen, Deutschlands offizielles Feindbild, die letzte Konsensgrundlage in einem sonst zerrütteten Parteienkonsensmilieu. Prabowo Subianto, der Löwe von Jakarta, eine Würdigung des indonesischen Präsidenten, hochinteressant, brillant geschrieben von Francis Pike. Die Erfinder der Gegenwart, über die haben wir gesprochen, und in Literatur und Kunst unter anderem Bücher, die man im Sommer lesen muss und lesen will. Ich habe herausgepickt aus dem Diogenes Verlag Fred Ullmann, der wiedergefundene Freund, eine großartige Novelle, die sich mit der Ausbreitung des Bösen im nationalsozialistischen Deutschland beschäftigt, anhand einer Jugendfreundschaft zwischen dem aristokratischen Sprössling einer berühmten Familie und dem Sohn eines jüdischen Arztes, eine tiefe Verbindung, die dann aber durch den Antisemitismus zerstört wird, und die Weiterungen sehr lakonisch erzählt, poetische Bilder. Fred Ullmann, selber ein deutscher Emigrant, der auch die Zwischenkriegsatmosphäre im Stuttgart der damaligen Zeit noch einmal heraufbeschwört. Ein ganz großartiges Buch aus dem Jahr 1971, das ich hier als Sommerlektüre empfehle. Kein leichter Stoff, viel Melancholie, aber großartig gestaltet. Der Schriftsteller Arthur Köstler schreibt im Vorwort: A minor masterpiece, das könnte ein kleineres Masterpiece heißen, aber minor, das heißt eben auch Moll auf Englisch, ein Meisterwerk in Moll, und genau das trifft es. Lionel Richie, der großartige amerikanische Soulsänger, in einer Würdigung der Weltwoche. Was sind die aktuellen Themen? Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch mit 700 Drohnen angegriffen, der mit Abstand größte Luftangriff seit Kriegsbeginn. Die Russen wollen einfach diesen Krieg auch zu einem Ende bringen. Und zum Glück haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der auf gelegentliche Härte, aber auch auf Diplomatie setzt. Und alle, die sich jetzt über die Russen entrüsten und sich quasi einzureden versuchen, dass hier eine Art Weltbedrohung entsteht, ich gebe einfach zu bedenken, dass keine Großmacht weltweit es jemals tolerieren würde, dass an ihrer unmittelbaren Landesgrenze ein feindseliger Staat sich breit macht. Und leider ist das die Entwicklung, die in der Ukraine stattgefunden hat. Eine Entwicklung übrigens aufgrund, das wäre einmal zu untersuchen, des Allianzsystems, dieser halb lauwarmen, gar nicht unbedingt immer ernst gemeinten Beistandsverpflichtungen. Man hat die Ukrainer einfach ermuntert, hier diese Außenpolitik des Hasardierens, des abenteuerlichen Konfliktverschärfens voranzutreiben. Die NATO hat da, die Amerikaner haben sich massiv eingemischt, bis die Milch eben dermaßen sauer wurde, dass es dann geknallt hat. Und die Russen aus ihrer Sicht, sie wollen hier einfach eine Bedrohung ihrer Sicherheitsinteressen ausschalten. Das ist meines Erachtens die Sachlage. Die Amerikaner, jetzt zusehends frustriert, auch der amerikanische Präsident, weil er natürlich merkt, dass die Russen dem Westen nicht vertrauen und ihre Ziele jetzt einfach erreichen, weil sie militärisch gewinnen, und die Strategie des Westens, der da ja hochmütig verkündet hat, man werde mit einer Art Stellvertreterkrieg Russland besiegen können, diese Strategie hat nicht verfangen. Und man muss das einfach sehr, sehr nüchtern anschauen und sich dafür einsetzen, dass die diplomatischen Bestrebungen dann dereinst auf der Grundlage der militärischen Realitäten, dass diese diplomatischen Bestrebungen Erfolg haben werden. Die ganze Feindbildbewirtschaftung, die Hysterie bringt hier überhaupt nichts, aber da kennen Sie meine Position. Neuer OECD-Bericht warnt vor beispiellosem Einbruch. Die tiefe Geburtenrate gefährdet den Wohlstand. Das wirtschaftliche Wachstum droht in den westlichen Ländern um 40% zurückzugehen. In der Schweiz und in Deutschland könnte die Demografie zu einem noch stärkeren Rückgang führen. Das ist auch ein verstörendes Thema, das wir heute Morgen in den Medien haben. So schafft es Deutschland nicht, zu viele Tabus verhindern die Integration von Ausländern, meint der Auslandschef der Neuen Zürcher Zeitung, Benedikt Neff, ein sehr talentierter, ausgezeichneter Journalist, der hier allerdings meines Erachtens etwas zu kurz greift, denn die Integration ist nicht Aufgabe des Staates, sondern die Integration ist primär einmal die Aufgabe jener Leute, die in einen Staat kommen. Und das ist genau das Problem. Und hier müssen wir in diesem Zusammenhang eben auch über den Islam sprechen und über die Frage der grundsätzlichen Verträglichkeit. Wie viel Islam verkraftet die Schweiz? Wie viel Islam verkraftet die Bundesrepublik? Das ist die entscheidende Frage. Und ich kann Ihnen eine vage Antwort geben. Weniger ist mehr. Srebrenica, auch so ein düsteres Thema, das da angeschnitten wird. Chronologie eines Völkermordes, der hätte verhindert werden können. Im Juli 1995 wurden 8000 muslimische Bosniaken von bosnisch-serbischen Soldaten ermordet. Seit den Massakern in der ostbosnischen Stadt Srebrenica von 30 Jahren vergangen, doch noch immer werden Opfer gefunden. Ein grauenhaftes, ein fürchterliches Massaker, das damals stattgefunden hat. Das allerdings, und das gehört eben zur Wahrheit auch dazu, in unserer Publizistik sehr, sehr einseitig beschrieben wird. Und ich will hier überhaupt nichts rechtfertigen. Ich verurteile das in jeder auch nur erdenklichen Form, aber man muss versuchen, auch da die ganze Geschichte zu sehen. Denn diese Massaker sind eben auch Gräueltaten der islamisch-bosnischen Seite vorausgegangen gegen serbische Siedlungen. Und der Begriff Genozid ist in diesem Zusammenhang, das ist meine Meinung, also nur mit Vorsicht zu benutzen. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, wie das jetzt rubrifiziert wird. Denn dieses Massaker, und es war ein Massaker, es ist ein fürchterliches Kriegsverbrechen und zu Recht sind die Verantwortlichen da auch zur Verantwortung gezogen worden. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das nicht ein Völkermord war, in dem Sinn, dass eben wahllos Kinder, Frauen, Alte und so weiter abgeschlachtet wurden, sondern das hat sich gegen, schlimm genug, gegen die männliche Population gerichtet im Zusammenhang dieses Bürgerkriegs, der sehr, sehr blutig ausgetragen wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einfach daran erinnern, ich schreibe darüber auch in der Neuen Weltwoche, dass auch wir in der Schweiz einen Bürgerkrieg hatten und einen Bürgerkriegsgeneral, der eben zum Helden einer humanistischen, möchte man fast sagen, einer militärisch-humanistischen Kriegsführung geworden ist, Guillaume-Henri Dufour. Er hat 1847 den Tagesbefehl ausgegeben, dass eben die Schweizer Soldaten sich großzügig gegenüber den Besiegten verhalten sollten, dass man nicht nur den Krieg gewinnen muss, sondern dass man ihn auch edel und nobel gewinnen muss. Und so ist es dann in der Schweiz auch passiert, dass die siegreichen Kantone des modernen Bundesstaates die unterlegenen katholischen, konservativen Sonderbundskantone mit größtem Respekt und Entgegenkommen behandelt haben. Man hat auch versucht, auf diplomatischem Wege Schlachten zu vermeiden. Es ist zu weniger als 100 Toten gekommen und etwa 490 Verletzten damals, der vermutlich unblutigste Bürgerkrieg aller Zeiten in der Schweiz, aufgrund eben der Versöhnungskompetenz dieses großartigen Generals. Und das ist das, was wir da überhaupt nicht beobachtet haben im Jugoslawien-Konflikt. Da ist die Differenz ausgetragen worden, der Gegensatz, der politische Kampf mit Gräueltaten wie in Srebrenica. Aber bei allem Grauen darf man eben auch da nicht der historischen Wahrheit Gewalt antun, sondern man muss hier auch die ganze Perspektive sehen. Und der Begriff Genozid wird mir einfach zu inflationär verwendet. Ich sehe einen Genozid ganz klar deklariert im Zweiten Weltkrieg an der jüdischen Bevölkerung. Das ist für mich ein Völkermord, der diesen Begriff und diese fürchterliche Bezeichnung tatsächlich rechtfertigt. Aber man muss schon aufpassen, dass man hier auch nicht die Singularität und Einzigartigkeit dieses Geschehens durch eine inflationäre Verwendung dieser Begriffe dann wieder in Frage und in Zweifel zieht. Supreme Court, die Trump-Regierung kann Zehntausende von Beamten entlassen. Ja, in den Vereinigten Staaten wird der Staat zurückgefahren. Das war auch ein Thema gestern im Livestream. Eine Zuschauerin hat mich gefragt, ja, wie komme ich darauf, die heutigen Zeiten als links zu bezeichnen? Das habe ja nichts mit links zu tun. Ich habe dann erklärt, links ist für mich immer mehr Staat, rechts ist weniger Staat. Und die Amerikaner, die Argentinier, noch viel stärker zerrüttet als Land, geben Gegensteuer. Die Amerikaner machen es auch. Bei uns wird der Staat leider laufend noch ausgebaut. Razzia beim Rassemblement National, hat die Partei von Marine Le Pen Kredite verschleiert. Jetzt gehen sie auf diese Oppositionspartei immer extremer mit juristischen Mitteln los. Das ist sehr, sehr bedauerlich, dass in der Europäischen Union politische Auseinandersetzungen nicht an der Urne, sondern zusehends mit der Waffe der Justiz ausgetragen werden. Liberale Staaten, schreibt die NZZ, unterspülen das Fundament, das sie trägt. Im Kampf gegen Populisten sind sie zu streng, bei der Einwanderung zu lasch. Ja, da sind wir gespannt, ob da diese Zeitungen des Mainstreams ihren eigenen beherzten Ansagen nach Taten folgen lassen. Alice Weidel attackiert Friedrich Merz. Sie sind schon jetzt der Lügenkanzler, dessen Wortbruch ganze Kataloge füllt. Kanzlerin der Defensive, schreibt dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und sie wirft jetzt der AfD bereits vor, dass diese sich über ihre eigenen Benimmregeln hinwegsetze durch diese sehr kritische und konfrontative Rede der AfD-Co-Chefin Alice Weidel. Und da hat sich eben die AfD tatsächlich in eine Art Falle manövriert, hat sie diese Stildebatte aufgenommen. Und jetzt wird ihr das natürlich um die Ohren geschlagen, dass wenn man eben als Oppositionspartei härter austeilt, kann man ihr jetzt vorwerfen, ja, jetzt habt ihr doch gesagt, ihr wollt euch mäßigen und ihr mäßigt euch gar nicht. Und deshalb rate ich immer, hört auf mit diesen Stildebatten. Wer über den Stil redet, will nicht über den Inhalt reden. Und das ist das entscheidende Problem, das sich hier manifestiert. Und natürlich gumpen, springen die Mainstream-Medien jetzt voll drauf los. Auch die Welt hier, wer so spricht, will sich nicht mäßigen. Ich meine, was soll diese Stildebatte? Man muss in der Politik den Stil immer den eigenen Machtverhältnissen anpassen. Und eine ausgegrenzte, mit Brandmauern ausgeschlossene, von den Medien immer wieder verleumdete Partei, die ist ein Underdog. Die hat eben nicht den roten Teppich und die freie Fahrt in den Medien. Die muss sich immer wieder anders Gehör verschaffen mit dem Stilmittel der Provokation. Aber die Provokation ist nur ein Instrument, um eigentlich die Botschaft nach vorne zu bringen. Und eine Partei, die nur die Provokation hat, aber keine Botschaft, die hat keinen Erfolg. Aber eine Partei, die sich dann eben mäßigt, und damit ist vor allem auch gemeint inhaltlich mäßigt, die hat als Opposition bald keine Existenzberechtigung mehr. Also da muss eine Partei aufpassen, dass sie sich von diesen Stilgouvernanten, die sie da umzingeln, nicht in die Irre, ins Boxhorn jagen lässt. Dann pariert der Kanzler kühl die wüsten AfD-Attacken. Ja, und Friedrich Merz noch mit einer bemerkenswerten Aussage. Das Portal News hat das meines Erachtens zu Recht nach vorne gespielt. Auf eine Frage von Beatrix von Storch, was der Kanzler halte von da dieser Bundesverfassungsgerichtskandidatin Brosius Gersdorf, die offenbar für die Abtreibung bis zum 9. Schwangerschaftsmonat ist, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Da hat Friedrich Merz ohne Zögern darauf geantwortet, ja, er könne das vereinbaren. Und das ist schon, finde ich, für einen christlich-demokratischen Politiker ein sehr bemerkenswertes, auch etwas erschreckendes Statement. Denn als Vater von 4 Kindern kann ich Ihnen sagen, also die Abtreibung bis in den 9. Monat, also wenn Sie das tatsächlich richtig findet, ich stelle jetzt einfach auf die Kolportage der Medien ab, ich meine, das ist ja unglaublich, so unsäglich, so etwas. Also da sind wir ja schon bald bei den embryonalen Menschenversuchen, wenn das so weitergeht. Also hier kommt eine Geringschätzung gegenüber den ungeborenen Leben zum Ausdruck, dass sich ein bürgerlicher, ein konservativer Politiker, auch ein liberaler Politiker, doch so nie erlauben darf. Ich sage immer, man muss gar nicht religiös sein, um diesen Abtreibungsextremismus kritisch zu hinterfragen, sondern auch als Liberaler. Ich meine, was ist der Liberale? Der Liberale setzt sich ja für die Existenz- und Freiheitsrechte des Individuums ein. Und das noch nicht geborene Individuum hat eben auch Rechte, die nicht einfach verfügt werden können von den Eltern und von der Mutter, sondern das ist ein eigenes Lebewesen, das im Moment, wo es entsteht, auch ein eigenes Profil ausbildet, natürlich in embryonaler Form, aber im 9. Monat dann nicht mehr in embryonaler Form. Und wie hier einfach Grenzen eingerissen werden, ohne Widerspruch des Bundeskanzlers, ich fand das, um jetzt einem vielleicht etwas unangemessenen Ausdruck zu verwenden, ich fand das auch politisch falsch, ich fand das tölpelhaft, in dieser Art und Weise inkompetent, sich so zu äußern und eben auch schauerlich für einen Vater. Also wenn das der Wertemaßstab des sonst zu Werte beflissenen Kanzlers sein soll, dann sind diese Werte also Unwerte in den Augen, glaube ich, von vielen, nicht nur sehr religiösen Menschen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Hier noch einmal die Printausgabe. Aber die neue lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, wenn Sie auch Themen vertiefen wollen, die wir hier ansprechen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.